Der elektroschwache Pinguin. Physik einfach erklärt mit Jan und Tommy.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der elektroschwache Pinguin. In Anbetracht des Sommers haben wir uns heute mal vorgenommen, uns um die Sonne zu kümmern, die uns ja nicht nur Wärme und Licht beschert, sondern auch gerade jetzt einen ganz erträglich warmen, schönen Sommer. Mhm. Ja, Thomas, die Sonne. Wir haben vorher schon im Vorgespräch festgestellt, dass das sehr schnell ausufern kann und ein sehr breit aufgestelltes Thema ist. Fangen wir doch erstmal mit dem, ja, eigentlich offensichtlichen an, mit der Größe.
Ja.
Also wenn ich jetzt als, ich sag mal, Höhlenmensch an die Sonne, an den Himmel gucke, dann sehe ich da ja einen relativ kleinen, aber sehr, sehr hellen Ball.
Mhm. Richtig.
Als aufgeklärter Mensch ist mir natürlich klar, dass das ein ganz dezenter Trugschluss ist.
Ja, die Sonne ist ja ein ganzes Stückchen entfernt. Ja, ich glaube, du hattest mir schon mal gesagt, du hast ja mal so ein, wie nennt sich das, Planetenweg oder sowas gemacht, wo die Sonne mit abgebildet war.
Genau, den gibt es in Bonn am Rheinufer. Da hat man dann eine recht große gelbe Kugel, an der man startet. Mhm. Und dann läuft man, ich meine, es wären tatsächlich 1,5-2 Kilometer am Rhein lang. Und alle paar hundert Meter taucht dann immer mal wieder so eine erschreckend kleine Kugel auf, die dann den nächstbesten Planeten darstellt.
Ja.
Das soll halt laut Beschilderung tatsächlich dann den realistischen Größenverhältnissen entsprechen.
Ja, wir können ja mal sagen, wenn die Sonne jetzt 3 Meter groß ist, also diese Startsonne, wahrscheinlich ist es ein bisschen kleiner, egal, 3 Meter oder so, dann ist die im Vergleich 3 Zentimeter groß. Ne? Also so ein Flummi gegenüber so einem überdimensionierten, riesigen Strandball. Also die Erde ist natürlich ziemlich klein. Mhm. Also man kann sich vielleicht merken, es passt ungefähr 100 Mal der Erddurchmesser in den Sonnendurchmesser rein. Und vielleicht klingt 100 Mal nicht so viel, aber das sind ja die Durchmesser. Ne? Also wenn du die Sonnenscheibe aufzeichnest und malst jetzt kleine Erden in die Mitte rein, so Kügelchen, die von links nach rechts gehen, sind das 100. Das heißt, was für ein Faktor ist das dann im Volumen?
Alter, jetzt zeig
also
mich
die,
doch nicht so.
Entschuldigung. Die Fläche wächst ja quadratisch, ne? Und das Volumen wächst hoch 3. 100 hoch 3 ist 1 Million. Ne? Also es passen ungefähr 1 Million Erden von der nicht von der Fläche, von dem Volumen her in die Erde rein. In die Sonne rein.
Andersrum wäre irgendwie schlecht.
Ja. Ne, also das ist millionenfaches Volumen und hundertfacher Durchmesser im Prinzip. Und der Abstand, du hast ja gerade ein paar hundert Meter schon gesagt, genau, der wäre dann, ja, wenn die Erde halt so ein Flummi ist, ne, diese 3 Zentimeter oder wie groß ein Flummi ist, ein kleiner, dann wäre der Abstand so ungefähr 300 Meter. Also ein paar hundert Meter, ja, genau. Und das muss man sich jetzt mal vorstellen, ne, in den Weltraum. Das stört mich immer in diesen hauptsächlich Kinderbüchern. Da werden die Planeten so riesig dargestellt und die sind dann so 1 Planetendurchmesser voneinander entfernt oder so. Und wenn man dann über irgendwie Asteroiden und so redet, kann man Angst bekommen. Aber eigentlich ist das Sonnensystem eine große, weite Leere. Und es ist schon ganz schön schwer, da irgendwas zu treffen. Ne? Das macht auch dann diese Mars-Mission und so deutlich beeindruckender.
Mhm. Ich glaube, da spielt dann auch der Kollege Schwerkraft ganz ordentlich rein, damit da überhaupt irgendwas von irgendwas getroffen wird.
Ja, allerdings gibt es immer noch Drehimpulserhaltung und so. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, auf ein schwarzes Loch oder so zielst, irgendwo mit einer Sonne, also das ist weit entfernt, und du kannst nicht so ganz genau die Richtung anpeilen, sobald du nur ein kleines Stückchen vorbeizielst und nicht ganz genau in die Mitte, dann spürst du zwar das Gravitationsfeld des schwarzen Lochs. Ich habe mir jetzt ein schwarzes Loch gewählt, weil das starke Gravitation hat und so, aber trotzdem bei dieser leichten Abweichung zur Seite wird das dann quasi deine Sonne nur drumherum geschleudert. Die stoppt ja nicht. Also es ist nicht so, dass das irgendwie aufsaugt, wie das immer dargestellt wird. Oder auch so eine Erde oder irgendwas anderes. Wenn du da knapp vorbeiziehst, ist es gar nicht so einfach, wirklich sowas zu treffen. Ne? Entweder fliegst du unbehelligt vorbei oder wirst halt abgelenkt. Aber genau zu treffen ist nicht so einfach.
Ja.
Naja. Also das Sonnensystem ist sehr leer und die Erde ist weit von der Sonne entfernt. Also ja, diese paar hundert Meter, wenn die Erde 3 Zentimeter groß ist. Und dann gibt es auch manchmal so Vergleiche, wie lange müsste man mit dem Auto fahren, um zur Sonne zu kommen? somit so durchgehend mit 120 Kilometer pro Stunde, ja, also ohne zu tanken, ohne zu schlafen oder einfach den Assistenten gesetzt. Und dann sind es so 150 Jahre.
Also wenn ich mir jetzt ein Blatt Papier nehmen würde, dann könnte ich es wahrscheinlich ausrechnen, weil ich habe irgendwie im Kopf, dass das Licht von der Sonne so knappe 8 Minuten bis zur Erde braucht. Das wären ja dann 8 Lichtminuten. Anhand der Lichtgeschwindigkeit könnte man sich dann natürlich sehr bequem ausrechnen, wie lange dann ein Auto braucht,
ja, mit 120. Ja, genau. Kann man einfach durch Dreisatz ausrechnen. Ne? Oder durch den, hat es ja auch die, wenn du die beiden Durchmesser weißt und das Verhältnis. Du weißt ja wahrscheinlich, dass der Erddurchmesser so ungefähr 12.000 noch was Kilometer ist. Ja, und es kommt dann raus, so 150 Jahre, ganz grob. Die Sonne ist ja, scheint ja relativ groß. Wir wollten heute nicht über Sterne reden. Aber es gibt natürlich, es gibt noch kleinere Sterne. Es gibt aber noch etwas größere Sterne.
Okay.
Kleinere Sterne, ne, das geht dann so vom Jupiter los. Da sagt man irgendwann brauner Zwerg zu. Machen wir in einer anderen Folge. Und dann gibt es recht viele Sterne, die so ähnlich groß sind wie die Sonne, von der Anzahl her. Aber es gibt auch wirklich wesentlich größere. Und ich habe nochmal nachgeguckt. Das war gut. Ich dachte nämlich immer bisher, so ein Stern in Canis Majoris, das ist der große Hund, das Sternzeichen. VY Canis Majoris wäre der größte. Wesentlich größer ist aber der Stevenson 218, heißt der.
Okay, und der ist wie viel mal größer?
Ja, bleiben wir doch mal in der Skala von eben. Also die Sonne ist 3 Meter groß, die Erde 3 Zentimeter. Dann rat doch mal, wie groß dieser größte Stern ist, den man bisher gemessen hat. Was ist der Durchmesser dann?
Wenn du so schon ansetzt, ich sag mal 15 Meter im Durchmesser.
6,5 Kilometer ungefähr.
Okay, wow. wie ist denn das dann mit dem, ich nehme an, es gibt da irgendwie eine Art zugehöriges Sternsystem dann. Ist das dann auch entsprechend größer als unseres oder hängen dann irgendwie die ersten 3 Planeten mit in dem
Stern? Ja, also wenn das, die Sonne so groß wäre, dann würde auch der Jupiter noch mit im Stern drin hängen, ne? So ungefähr. Also, ups. Aber der hat natürlich auch eine wesentlich größere Masse, größere Schwerkraft und leuchtet viel heller, stärker. Aber natürlich in der entsprechenden Entfernung kann da genauso gut eine Erde existieren, prinzipiell. Der hat halt ein ganz kurzes Leben, ne? Da kommen wir vielleicht in einer anderen Folge zu, aber ansonsten spricht da nichts gegen. Muss halt weiter entfernt sein.
Das heißt, das Sternsystem ist in sich dann quasi auch größer?
Ja, also genauso nah wäre natürlich für die Erde schwierig, ne? Aber weiter weg dann schon. Ganz einfach möglich. Das ist ja im Prinzip, die Gravitation wirkt ja so, als ob die gesamte Masse an einem Punkt zusammen wäre. Und du darfst dann halt nur nicht an der Sternoberfläche herumkratzen. Naja.
Besser nicht.
Naja, und dann dachte ich noch, das Alter vielleicht. Wie alt ist denn die Sonne?
Die Sonne ist so 5, 6 Milliarden Jahre?
Ja, eigentlich ist sie 20 Jahre alt.
Oh.
Nein, ja, du hast schon recht. Also die ist ungefähr so alt wie die Erde. Aber die Frage ist ja, was sind Jahre? Ne? Jahre ist ja, wie oft dreht sich die Erde um die Sonne? Jetzt könnte man ja die Jahre von der Sonne beschreiben. Wie oft dreht sich die Sonne um den Galaxienkern, in dem wir uns befinden? Und das ist ungefähr 18 bis 20 Mal der Fall gewesen seit ihrer Existenz.
Ah, okay.
Deswegen diese merkwürdige Antwort mit 20 Jahren. Also die ist gerade erst erwachsen geworden, die Sonne. Und ja, hat sich erst seit die Dinosaurier da sind auch nur ein kleines Stückchen um den Galaxienkern bewegt.
Das heißt dann, die Sonne wird aber dann nicht irgendwie 80 Sonnenjahre alt. Ich glaube, so alt wird sie dann auch nicht.
Ne? Nee, sie wird ungefähr doppelt so alt, wie sie jetzt ist noch. Je nachdem, was du als das Sonnenalter betrachtest. Ne? Wir erklären vielleicht irgendwann nochmal, wie das mit dem Sternenende aussieht. Aber das wird auch ungefähr so in 5 Milliarden Jahren sein. Ja, dann wird sie also ungefähr 40, ja, in Sonnenjahren.
Ja. Ja, Kernfrage bei so einem leuchtenden Himmelsgestirn ist natürlich, warum leuchtet das Ding eigentlich? Ich meine, das ist ja jetzt nicht so, als würde da ständig einer irgendwie was nachschaufeln und das Ding andauernd anzünden, sondern das brennt seit, haben wir gerade festgestellt, 5 Milliarden, 6 Milliarden Jahren und tut das nochmal so lange. Wie funktioniert das?
Ja, das ist eigentlich ganz interessant, dass die Sonne halt gar nicht so schnell brennt, ne? Und es kommt ja sehr viel Energie an und dass das so lange halten kann. Und grundsätzlich, was in der Sonne passiert, was wahrscheinlich auch die meisten wissen, ist, dass es Kernfusion gibt. Wir hatten das schon mal, glaube ich, kurz angesprochen. Es gibt ja Kernspaltung, wo Energie bei rauskommt.
Genau.
Bei großen, schweren Atomen. Und es gibt andersrum die Kernfusion, wo kleine Atome sich zusammentun und dann auch Energie bei rauskommt. Ja, weil es so ein Minimum im Periodensystem gibt. Also was das hauptsächlich passiert, ist, dass zwei Wasserstoffatome in der Sonne zusammenkommen. Insgesamt kommen mehr Wasserstoffatome zusammen, aber es fängt mit zwei an. Und dann entsteht irgendwann Helium. Also aus Wasserstoff wird Helium geformt. Und das gibt so viel Energie. Und der Grund, warum das so viel Energie ergibt, ist einfach, dass die Massendifferenz unterschiedlich ist. Also wenn du die Wasserstoffatome vorher misst, auf eine Waage legen würdest und dann nachher das entstandene Helium misst, dann fehlt plötzlich was. Und das geht in Form von Strahlung weg. Ja, haben wir wieder den Einstein, E gleich mc Quadrat.
Ja.
Insgesamt werden pro Sekunde 564 Millionen Tonnen Wasserstoff umgewandelt zu 560 Millionen Tonnen Helium. Und da merkst du schon, da fehlen 4 Millionen Tonnen. Und diese Masse wird pro Sekunde in Energie umgewandelt.
Pro Sekunde.
Pro Sekunde.
Das ist tatsächlich das, was einem fehlt. Erstmal kommt einem die Zahl gar nicht so klein vor. Aber wenn man dann auf das pro Sekunde achtet, dann versteht man es.
Ja, genau. Das entspricht übrigens dieser Energiewert, den die Sonne da nicht uns gibt insgesamt. Die strahlt ja in alle Richtungen gleich viel, aber diese nach allen Richtungen abstrahlt, entspricht pro Sekunde 20.000 Mal so viel, wie die Menschheit verbraucht hat bisher, seit der Industrialisierung.
Bisher. Das heißt, das ist nicht das, was wir in einem Jahr oder in 10 Jahren, sondern in unserer Menschheitsgeschichte an Energie verbraucht haben.
Also seit 1800 oder so. Und dann in jeder Sekunde 20.000 Mal so viel.
Okay.
Aber wir haben ja schon gesagt, wir sind recht weit entfernt. Die Erde ist klein. Es kommt natürlich nur ein ganz geringer Bruchteil der Sonnenenergie überhaupt hier an. Der Großteil geht ja woanders hin, ins All einfach.
Ja, aber sind wir mal ehrlich, wenn wesentlich mehr ankommen würde, hätten wir ganz andere Probleme.
Da kommen wir gleich vielleicht auch noch zu. Aber momentan treffen halt so ungefähr 1000, ich glaube, der theoretische Wert ist 1367 Watt pro Quadratmeter auf die Erdoberfläche. Und ja, je nach Albedo und also Schnee und Regen und sonstigem, das kann man so sagen, 1000 Watt pro Quadratmeter ist ein guter Wert. Mhm. Das ist so die Standardeinstrahlung. Und die ist ja ganz gut. Wir sind ja in der habitablen Zone, wie das heißt. Ne? Nicht zu weit weg, nicht zu nah dran. Ja.
Ja.
Ja, also wie funktioniert das eigentlich genau, dass diese Energie da kommt? Man könnte ja jetzt denken, ja gut, wenn der Wasserstoff zu Helium umgewandelt wird, ja, dann wird das schnell gemacht in einer Art Explosion. Die Sonne lebt 3 Minuten und das war's dann. Aber warum das so lange dauert, ist einfach, weil diese Reaktion von diesen zwei Protonen vom Wasserstoff, also das Wasserstoffatom, hat ja ein Proton in der Mitte und ein Elektron außenrum.
Ja.
Und in der Sonne ist es jetzt recht heiß, ne? Also im Inneren hat man so 15 Millionen Grad etwa. Oder 15 Millionen Kelvin, ist völlig egal, die Einheit in dem Sinne.
In dem Fall ja.
Und also 15 Millionen 273 Grad. Kelvin. Nee, und auf jeden Fall sind da natürlich die Elektronen nicht mehr am Atomkern dran. Die wurden quasi abgestreift durch diese ganzen krassen Stöße. Temperatur ist ja eine Art von Bewegung einfach. Du hast also in so einer Sonne Protonen rumfliegen, Elektronen rumfliegen, Neutronen rumfliegen. Alles Mögliche fliegt da auf ganz engem Raum hin und her. Es ist sehr dicht im Inneren. Hm. Und die beiden Wasserstoffatome müssen erstmal zusammenkommen. Und die sind ja beide positiv geladen. Jetzt kann man sich ja vorstellen, bei niedrigen Temperaturen, zum Beispiel jetzt bei Raumtemperatur, dann stoßen die sich einfach ab und sind weg. Ja? Zwei positiv geladene Teilchen treffen sich halt nicht. Und jetzt brauchst du halt sehr hohe Temperaturen und auch Dichten, damit die so viel Energie so schnell sind, dass sie sich so nahe kommen, dass diese kurze Kernkraft einsetzt. Es gibt nämlich neben dieser Elektrokraft und der Gravitation, gibt es noch andere Kräfte, die hatten wir auch schon bei der Folge mit den Atomkraftwerken. Und wenn sie sich jetzt sehr, sehr nahe kommen, dann plupp, sind die plötzlich zusammen. So könnte man sich das vorstellen.
Ja, okay.
Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Proton mit einem anderen Proton sich verbindet, und dann übrigens wird dann halt ein Neutron-Proton draus, komme ich gleich noch zu, die ist sehr klein. Das dauert im Mittel sehr lange. Möchtest du es nochmal raten, wie lange sowas dauert? Wenn du jetzt zwei Protonen dir anguckst, was ist die Wahrscheinlichkeit in Jahren, dass die sich treffen? Also, dass die zusammenbleiben. In Jahren, sage ich schon, ja.
In Jahren. Okay, das ist ja schon mal ein netter Tipp. Aus dem Bauch raus sage ich mal 10 Jahre.
Ja, 10 ist schon ganz gut. Es sind nämlich 10 hoch 10 Jahre. Also es sind 10 Milliarden Jahre. Ja? Also eine super kleine Wahrscheinlichkeit, dass die sich treffen. Und diese Wahrscheinlichkeit gibt es überhaupt nur, weil es den Tunneleffekt gibt, weil es was Quantenmechanisches ist. Denn nach der klassischen Physik, wenn du einfach nur die elektromagnetischen Kräfte betrachtest, wird das eigentlich nie passieren. Aber es gibt die in der Quantenphysik so einen Tunneleffekt, heißt der, der auch bei den radioaktiven Zerfällen, die wir besprochen haben, eine Rolle spielt. Im Prinzip kann dieses eine Proton bei diesen Temperaturen, die die Sonne hat, dem anderen gar nicht so richtig nahe kommen, nicht nah genug. Ja, da ist quasi immer noch so ein Energiehügel dazwischen, den es erklimmen müsste mit mehr Energie. Und jetzt hat das aber in der Quantenmechanik, hast du so eine gewisse Wahrscheinlichkeit, wo Teilchen sind. Und mit einer ganz kleinen Wahrscheinlichkeit ist dieses eine Proton jetzt doch ein Stückchen näher am anderen. Und zack, dann ist es quasi, kommen die zusammen.
Ist quasi diese Barriere überwunden? Und,
überwunden in dem Fall ist quasi das falsche Wort, weil überwunden hieße, dass du die zusätzliche Energie wirklich hast. Und deswegen nennt man das auch Tunneln. Deswegen ist es ja der Tunneleffekt.
Okay.
Ja, also es ist natürlich irgendwie überwunden in gewissem Sinn, aber ist es nicht überwunden, indem du weitere Energie zufügst, sondern es wird quasi dadurch getunnelt, so als ob du die Energie nicht brauchst und dann ist es ja auf der anderen Seite und dann manchmal wird das so beschrieben, wie dass das Universum mal kurz nicht hingeguckt hat und dann ist es plötzlich auf der anderen Seite. Und durch diesen quantenmechanischen Effekt funktioniert die Sonne überhaupt so, dass wir das, oder durch unsere Beschreibung natürlich, können wir überhaupt verstehen, wie die Sonne funktioniert. Vorher war das im 19. Jahrhundert zum Beispiel, war das nicht klar, wieso das überhaupt funktionieren kann.
Ja. War den Leuten wahrscheinlich mit der Kernfusion noch nicht ganz klar. Da hat man wahrscheinlich noch gedacht, naja, da muss eigentlich tatsächlich etwas brennen im herkömmlichen Sinne.
Das sowieso, ne? Ja, da hast du recht. Aber auch bis die Quantenmechanik sich entwickelt hat und das klar war mit dem Tunneleffekt, bis dahin gab es auch große Fragezeichen. Und da war schon ein bisschen mehr bekannt. Aber hast natürlich völlig recht. Im 19. Jahrhundert waren auch andere Grundlagen noch nicht klar. Ja. Aber der Atomaufbau noch nicht klar. Ja. Aber eigentlich ganz interessant, ne? Die Leute betreiben Astronomie, gucken an den Himmel und dann müssen sie im Prinzip aber ins Labor und sich Atome angucken, also sehr kleine Dinger, um zu verstehen, was so in der Sonne passiert.
Ja, schauen in die große Weite und müssen dann doch ins Kleine schauen.
Also was passiert ist, es treffen sich zwei Wasserstoffkerne, ich nenne die ab jetzt Protonen, ne? Das sind da einfach Protonen, also positiv gelandete Kernteilchen. Und wenn die sich treffen, halten die halt nicht zusammen, die sind ja beide positiv. Aber wir hatten schon beim radioaktiven Zerfall, dass so ein Proton sich in ein Neutron umwandeln kann. Das heißt, die zwei Protonen kommen zusammen und sind dann ein Neutron und ein Proton. Mhm. Erinnerst du dich noch, was dann passieren muss, damit das Proton ein Neutron wird?
Nein.
Es muss ja was aussenden noch. Also das Neutron sendet dann noch einen Gamma-Quant aus, Energie quasi. Und dann gibt es noch sowas wie Neutrinos, die dann ausgesandt werden.
Okay, und da haben wir quasi unsere Strahlung, die abgeht.
Ja, genau. Und gibt es auch sowas wie Positronen, die entstehen, die reagieren dann wieder mit Elektronen, dann hast du wieder Strahlung. Ja, also kommt wieder ein Gamma-Quant durch diese Paarvernichtung, wie das sich nennt. Das hatten wir auch bei der Radioaktivität. Also Elektron und Positron, das eine ist das Antiteilchen von dem anderen. Und wenn die sich treffen, dann gibt es quasi einen Lichtblitz, die Materie ist weg und du hast ein Lichtteilchen. Und okay, wir haben aber erstmal jetzt, also zwei Protonen werden zu Neutron und Proton plus Neutrino und Licht. Und dann kommt noch ein weiteres Wasserstoffkern dazu, also ein Proton. Und das bildet dann das sogenannte Helium-3. Helium-3 sind einfach zwei Protonen und ein Neutron. Mhm. Helium-4 wären zwei Protonen und zwei Neutronen. Ja, deswegen heißt Helium-4 ist das Standard-Helium, was du haben willst und was stabil ist. Und das besitzt halt zwei Protonen, der Kern, und zwei Neutronen. Jetzt hast du noch ein Neutron zu wenig und das nennt sich dann Helium-3 deswegen, weil die Masse 3 ist. Das spielt auch manchmal in der Science-Fiction eine relativ große Rolle und bei der Kernfusion auf der Erde eventuell und so weiter.
Ja, Helium-3 findet man meistens auf dem Mond, manchmal nur auf der dunklen Seite und ist ein ganz toller Energieträger.
Ja, ja. Ja, der Grund ist, dass diese Wechselwirkung zwischen den beiden Protonen war ja sehr gering, hatten wir eben gesagt. Ne? Das ist sehr unwahrscheinlich. Aber sobald du die einmal zusammengetan hast und Deuterium hast oder dann Helium-3, dann ist es viel einfacher, das weiterzutreiben, das Spielchen.
Ah, okay.
Ja. Dann hast du nämlich dieses Helium-3. Und wie kommt man jetzt zu Helium-4? Was glaubst du?
Na, indem man noch eine abgefahrene Reaktion hat.
Ja, man könnte jetzt denken, da kommt einfach nur ein weiteres Proton dazu, wird wieder Neutron und dann hast du ja ein Neutron mehr, dann hast du wieder Helium-4.
Wäre eine Möglichkeit.
Diesen Prozess gibt es auch, aber der ist sehr unwahrscheinlich aus bestimmten Gründen. Der kommt vor, aber den kannst du im Prinzip in der Sonne vernachlässigen. Was jetzt passiert ist, dass zwei Helium-3 Kerne sich treffen und die bilden dann Helium-4 und dann kommen noch zwei Wasserstoffkerne wieder raus.
Ah, okay.
Ja, ist ja auch eigentlich im Detail egal. Das war aber auf jeden Fall einer der Möglichkeiten, wie so das passiert, ne? Also wir kommen nochmal von zwei Protonen zum sogenannten Deuterium, Neutronenproton, dann zum Helium-3. Und wenn zwei Helium-3-Sachen auf sich treffen, dann gibt es halt Helium-4. Mhm. Und das war einer der Vorschläge. Und dann gibt es aber noch andere Ketten, aber die erwähne ich jetzt nicht im Detail. Also da wird dann Beryllium oder Lithium gebildet. Das sind schwerere Elemente. Also natürlich werden immer nur die Kerne gebildet. Und dann gibt es halt so eine Art Katalysation. Also die Elemente werden da quasi nicht verbraucht. Du brauchst die aber für diesen Prozess. Und dann entsteht irgendwie auch wieder Helium-4. Die zweite. Und dann gibt es auch noch eine dritte Kette. Ja, die braucht noch höhere Temperaturen. Das geht dann auch wieder mit über Kohlenstoff gibt es auch noch was. Ja, dann in ganz großen, schweren Sternen, wo es schon vielen Kohlenstoff gibt, gibt es noch so einen anderen Bethe-Weizsäcker-Reaktionsablauf. Das ist aber im Detail recht kompliziert. Da wird dann Kohlenstoff zu Stickstoff und das wieder zu Sauerstoff. Dann kommt noch wieder ein Proton, dann kommt ein Helium-Dings und am Ende katalysiert Helium-4 wieder Helium-4 und so weiter. Also das ist was, was man sich im Detail gerne angucken kann. Es gibt sehr viele komplizierte Prozesse. Und es war ursprünglich nicht klar, welcher Prozess jetzt wirklich der dominierende ist in der Sonne.
Ja.
Und die Frage ist, wie findet man sowas überhaupt raus? Das ist ja schon nicht so einfach. Du kannst ja nicht einfach eine Messsonde in die Sonne reinstecken.
Nee, das wird nicht funktionieren. Und mit Fusionsreaktoren oder sonnenähnlichen Fusionsreaktoren auf der Erde haben wir bisher auch nicht so viel Glück gehabt, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, es ist auch wieder ein eigenes Thema. Fusion funktioniert schon. Das ist gar nicht das Problem, sondern die Energieausbeute ist sehr gering.
Ja.
Aber trotzdem, ne, in der Sonne kann ja auch was anderes passieren. Du hast ja ganz andere Bedingungen, gerade durch die hohen Drücke noch zusätzlich und so. Das Interessante ist, dass die Neutrinos da eine große Rolle gespielt haben. Okay. Wir haben ja bei diesen Prozessen hier kommen Neutrinos raus. Und die Neutrino-Ausbeute ist unterschiedlich je nach Prozess. Oder die Energien, die die Neutrinos haben. Und wenn man Neutrinos messen kann, was sehr schwierig ist, aber das kann man, dann kann man zurückschließen, welches von diesen Modellen in der Sonne als erstes passiert. Und ja, das hat man auch getan. Und das ist das, was ich als erstes oder was wir jetzt gerade so im Detail erklärt hatten. Mhm. Diese Reaktion über das Helium-3, das ist die Reaktion, die in der Sonne halt passiert. Zu so 98%. Die anderen passieren auch. Aber man wusste halt nicht, wie heiß ist es genau, welches, ne, je nachdem, wie heiß es ist, sind dann die anderen Prozesse dann doch favorisiert. Und darüber kann man auch dann unter anderem auch auf die Temperatur wieder rückschließen.
Das heißt, das ist quasi jetzt die Version für einen 15-Millionen-Grad-Stern.
Genau, das gilt jetzt nur für die Sonne. Ne? Die anderen Sterne haben, wie gesagt, andere Möglichkeiten, noch weiter zu verbrennen. Und dann kommt ja aus dem Helium, kommen ja auch noch entstehen schwerere Elemente irgendwann. Das macht die Sonne aber erstmal nicht. Und übrigens, diese Neutrinos, die gehen ja durch alles durch, haben kaum Wechselwirkung. Trotzdem ist 2% dieser Fusionsleistung der Sonne wird in die Neutrinos gesteckt. Mhm. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele Neutrinos, die von der Sonne ausgehen. Okay. Ich weiß nicht, man sagt immer, pro Sekunde gehen durch die Hand von dir so 100 Milliarden oder mehr Neutrinos. Also, und die Sonne ist weit weg, ne? Also es sind echt viele.
Gut, dass die nicht wechselwirken, das sieht bestimmt doof aus.
Ja, das wäre lustig. Ja, das. Wie lange braucht das Licht, wenn es entstanden ist, jetzt in so einem Prozess, bis es auf der Erde eintrifft?
8 Minuten, hatte ich, glaube ich, eben gesagt, behauptet.
Ja, es sind ungefähr 10.000 bis 170.000 Jahre. Und das war natürlich eine schöne Fangfrage, es tut mir leid.
Natürlich.
Nein, du hast völlig recht, ja, also die Lichtgeschwindigkeit, wenn das einmal die Sonne verlassen hat, dann braucht es 8 Minuten. Ich wollte nur darauf hinaus, dass dieser Fusionsprozess hauptsächlich ziemlich im Inneren der Sonne stattfindet. Also so in einem, okay, ja, in den inneren 25% des Radius. Und innere 25% klingt nicht so viel. Aber wenn du den Radius 25% nimmst, wie viel ist das denn im Volumen an Prozent?
Gott, Thomas.
Nein, es war nur ein Scherz. Nee, also das ist ein Viertel hoch 3, ne? Wir sind ja bei einem Viertel über 25%, ein Viertel hoch 3, 64, naja, also ungefähr 1,5%.
Okay.
Ich wollte nur mal daraus hinauf, wenn man so Bilder malt, ne, in so Büchern, und dann sieht man so, dieser Bereich macht das und das. Das sieht dann teilweise relativ groß aus, aber es ist halt in einer oder zwei Dimensionen aufgemalt. Ja. Und in drei Dimensionen ist das dann doch recht wenig. Also in 1,5% oder noch weniger davon hat die Sonne mehr als die Hälfte ihrer Leistung des Volumens.
Okay, das ist natürlich schon beeindruckend.
Ja.
Und ich nehme an, dass es dann so die Kernregion der Sonne, ja?
Das ist die Kernregion im Inneren, die ist sehr sozusagen in Schalen aufgebaut, ja, von innen nach außen. Und in der innersten Zone, wo es halt diese 15 Millionen Grad hat und wo es sehr hohe Drücke hat, 200 Milliarden Mal so hoch wie hier so bei Luftdruck, normalem Luftdruck, also sehr, sehr hohe Drücke, da entstehen im Prinzip die ganzen Strahlungsteilchen, ja, die Photonen. Aber die gehen nicht direkt nach außen einfach durch und fliegen dann zu uns, sonst wäre es ja auch ungefähr 8 Minuten. Sondern, ja, weil es da so dicht ist, im Prinzip kannst du dir vorstellen, da wuseln ja überall Elektronen rum, Protonen, alles mögliche, Kerne. Und dann wird das Teilchen ausgesendet und kommt ein paar Kerndurchmesser weit und dann wird es wieder absorbiert oder gestreut oder irgendwas passiert damit. Und dann geht es zum nächsten und wieder zum nächsten. Und im Prinzip kannst du das mit einem Betrunkenen vergleichen. Das hatten wir immer im Physikkurs, der Zufallsweg, ne? Wenn du irgendwo startest und gehst nach einem Schritt nach vorne und dann, ja, links, rechts, vorne, hinten, ist völlig egal, würfelst halt jedes Mal und gehst halt rum, dann brauchst du relativ lange, um in eine Richtung zu kommen. Und das passiert im Prinzip mit den Photonen. Und wenn du das über diese riesige Distanz, die Sonne ja hat, nachrechnest, kommst du dann ungefähr auf 10.000 bis 170.000 Jahre.
10.000 bis 170.000 Jahre.
Ja. Und dazu muss man noch sagen, dass, also erstmal, das heißt ja, die Strecke, die das Photon ungefähr zurücklegt, meinst du, die kann man ausrechnen? Ja. Ach, ich bin heute so fies. Nee, es sind natürlich 10.000 Lichtjahre. Also es bewegt sich ja mit Lichtgeschwindigkeit.
Irgendwie logisch. Könnten aber auch 170.000, ja, Lichtjahre sein.
Ja, ich meine, da sind noch Absorptionsprozesse und Ähnliches sind so dabei, aber so ganz grob, ne, dieser Random Walk heißt es auf Englisch, das macht dann sehr lange Distanzen. Und was das Licht angeht, wenn im Inneren der Sonne sich irgendwas ändert, das kriegt man halt sehr spät mit in dem Sinne. Mhm. Die Energie, die nach außen transportiert wird, braucht übrigens noch länger. Die braucht 17 Millionen Jahre, weil diese Stoßprozesse natürlich auch Energie kosten. Und das Licht entsteht ja als Röntgenquant, das hatten wir, glaube ich, kurz gesagt. Viel der Strahlung, die im Inneren der Sonne entsteht, sind halt Röntgenstrahlung, ne? Ganz kurze Wellenlänge. Die wird man hier nicht sehen mit dem Auge. Und durch diese ganzen Stöße und durch diese ganzen Prozesse nach außen wird das dann immer sichtbarer im wörtlichen Sinn. Also die Wellenlänge verändert sich, ja. Und dadurch braucht diese Energie, also wenn du innen quasi Energie erzeugst, bis sie nach außen mal gedrungen ist, aus der Sonne wirklich rauskommt, brauchst du ungefähr 17 Millionen Jahre, hat man ausgerechnet.
Okay.
Die Sonne ist relativ gut isoliert in dem Sinne, dass von innen nicht so viel nach außen kommt, schnell.
Ja, so könnte man sagen. Ja. Und trotzdem ist es auf dem Ding verdammt heiß.
Ja, auf der Oberfläche ist so 5.000 bis 6.000 Kelvin. Und wir haben ja eben beim Kern angefangen, der 15 Millionen Grad ist.
Genau.
Und es gibt jetzt ganz viele Schalen. Da gibt es echt eine eigene Wissenschaft, was das angeht. Der Sonnenaufbau ist relativ komplex im Detail. Aber du hast im Prinzip diese Kernregion, wo die ganze Kernfusion im Prinzip funktioniert. Und da hast du halt so ein Plasma, das sehr, sehr dicht ist. Ich sage jetzt mal ganz pauschal, wo es jetzt nicht so viel Bewegung gibt. Das ist relativ konstant, homogen und so weiter. Wenn du jetzt weiter nach außen kommst, passiert es irgendwann, dass die Sonnenmaterie durchdringbar für Licht wird, also sichtbar wird. Ja. Das ist so eine bestimmte Grenze. Dann gibt es halt diese Photosphäre, nennt die sich. Die ist heißt so Photosphäre, weil die leuchtet, ne? Die von Fotolicht. Und da ist es halt so erst durchsichtig und die ist etwa 100 Kilometer dick unter der Oberfläche, so ganz grob, ne? Und zwischen diesem Kernregion und dieser Photosphäre, wo du das Licht quasi siehst, was rauskommt, gibt es dann halt Schichten, die recht kompliziert sind. Die sind auch nicht statisch. Da gibt es ganz starke Magnetfelder zum Beispiel. Und diese Magnetfelder werden dann teilweise, weil die Materie so dicht ist, werden von der Materie mitgeführt. Und dann gibt es aber auch Konvektion, ne? Weil das Heiße geht nach außen und das Schwere sinkt nach innen und so. Und dann hast du so bestimmte Bewegungen und die verankern teilweise Magnetfelder drin. Und das führt dann auch zu so Ausbrüchen und zu diesem, ich weiß nicht, ob du es kennst, diesen 11-Jahre-Sonnenzyklus.
Ja, von dem habe ich schon mal gehört.
Ja, das ist im Prinzip so eine Umpolung des Magnetfeldes, das sich da aufgebaut hat, das sich verzwirbelt hat und das sich dann wieder loszwirbeln muss. Also das ist ein relativ komplizierter Bereich, bis du dann zu dieser Photosphäre kommst, die am meisten abstrahlt. Das Problem ist jetzt so ein bisschen, wir hatten eben den Durchmesser der Sonne beschrieben.
Ja.
Wenn man sagt, doch auf die Oberfläche der Sonne ist so und so heiß, 5.700 Kelvin oder so. Was ist denn die Oberfläche von der Sonne? Ich meine, das ist doch einfach nur so ein Gasball. Wo hört er denn auf?
Das ist eine gute Frage.
Das ist auch gar nicht so einfach zu beantworten und die Definitionen sind auch recht komplex. Also erstmal ist die Sonne weit entfernt und die sieht halt sehr kugelförmig aus und ist sie auch und sehr klar abgegrenzt, ne, im Verhältnis zum Durchmesser. Aber das ist natürlich auch erstmal das sichtbare Licht. Wenn du im Infraroten, im Röntgenspektrum oder so misst, kann die Sonne einen ganz anderen Durchmesser haben, ganz andere Ausbrüche und so weiter.
Okay.
Und was man sieht, Sonnenfinsternis hast du doch bestimmt schon mal gesehen, ne?
Ja.
99 oder wann war die?
99, ja. Nahezu volle Sonnenfinsternis über Deutschland.
Ja. Also wenn es wirklich eine totale ist, dann sieht man die Chromosphäre von der Chromo, die Farbe, weil die einfach schön rötlich leuchtet. Hm. Oder auch Corona genannt, was er jetzt einen anderen Begriff hat. Und diese Corona, die leuchtet in einer gewissen Rotfärbung. Und das ist eigentlich ganz interessant. Was man am Anfang gemacht hat, als man die Sonne untersucht hat, ist, man hat das Sonnenlicht analysiert. Und das heißt, man guckt sich das an. Das ist ja relativ weiß. Also im Weltraum ist es wirklich weiß. Auf der Erde hatten wir das in der ersten Folge, dass die Atmosphäre da einiges beitut und dann verändert sich so ein bisschen die Farbe. Aber im Prinzip hat man ein durchgehendes Spektrum von Rot bis Blau, schöne Regenbogenfarben, alles nebeneinander. Wenn du das jetzt durch ein Prisma oder irgendwie aufspaltest und dir diese ganzen schönen Farben anguckst, dann fällt dir plötzlich auf, dass es irgendwo so schwarze Stellen gibt, wo was fehlt.
Ja.
So kleine Lücken. Da kommt plötzlich an diesem Bereich kommt gar keine Strahlung an. Die nennt man Fraunhofer-Linien, nach dem Fraunhofer, der sie entdeckt hat. Und die Linien zeigen im Prinzip, welche Materie in der äußeren Schale des Sterns ist, also der Sonne ist. Denn wenn das Licht von innen quasi in allen Wellenlängen ankommt, dann nehmen die ihre Wellenlängen raus, die ihnen gerade passen, die quasi von ihren Energieeigenschaften, die sie am besten aufnehmen können. Das sind ganz durch die Quantenmechanik, das ist ja alles gequantelt, das heißt, das sind ganz spezielle, markante Wellenlinien. Okay. Und so hat man das Element Helium überhaupt zum Beispiel erst entdeckt. Ja, da hat man gesagt, oh, Moment, da ist ein Wasserstoff, okay, ist hier vielleicht und Sauerstoff und so, aber Helium, also diese Linie können wir nicht zuordnen. Das nennen wir mal Helium, von Helios die Sonne. Und das hat man sozusagen zuerst in der Sonne entdeckt.
Okay. Ja.
Und so weiß man auch über diese Zusammensetzung Bescheid. So, ich habe keinen Umweg gemacht. Denn was auch passiert ist, diese Substanzen, zum Beispiel Helium, Wasserstoff, die haben nicht nur diese Absorptionslinien, das heißt, die nehmen das Spektrum raus, was sie brauchen sozusagen, ja, filtern das, sondern wenn die dann angeregt werden, geben die auch genau diese Wellenlängen wieder ab. Da könntest du jetzt natürlich sagen, dass irgendwie, das gleicht sich dann aus, aber das hängt ein bisschen davon ab, von wo das Licht kommt, heiße Region, kalte und so. Aber wenn du jetzt eine Sonnenfinsternis hast und der Mond deckt quasi die Sonne ab, dann siehst du ja den Randbereich, diese Corona. Und da ist der überwiegende Effekt, dass die Elemente das abstrahlen, statt aufzunehmen. Soweit verständlich,
okay, das heißt, was ich meine? Wenn ich das Licht dann durchs Prisma jage, dann leuchten quasi die vorher schwarzen Stellen?
Ja, sozusagen, genau. Richtig. Und vor allem gibt es eine Hauptlinie, das ist ja hauptsächlich Wasserstoff in der Sonne. Und es gibt eine Hauptlinie, Alpha nennt sie sich, H-Alpha, die ist im roten Bereich des Wellenspektrums. Und deswegen leuchtet diese Corona auch so ein bisschen rötlich.
Okay.
Ja, das ist der Wasserstoff, der quasi von sich aus. Und das sieht man dann auch, ja, wenn man das mit dem Prisma zerlegen würde. Das machen übrigens auch Teleskope, ne? Die nehmen jetzt kein Prisma, aber die nehmen einfach einen Filter. Und dann kannst du auch ohne so einen Mond, den du dir davor schieben musst, kannst du auch ohne den Mond ganz gut die Protuberanzen und Ähnliches, also alles, was außen passiert, ganz gut sehen, weil da halt der Wasserstoff leuchtet.
Weil sonst quasi vom, ich sag mal, vollen Licht der Sonne eigentlich überstrahlt wird.
Ja, ne? Ja, genau. Also diese ganze Emission siehst du halt nicht, guter Hinweis, weil sonst einfach alles überstrahlt wird. Die ist natürlich sonst auch immer da. Ja.
Mhm.
Ja. Achso, übrigens, da fällt mir noch bei ein, diese frühen Beobachtungen, ne, da ging es ja auch um Sonnenflecken oft. Weil die sieht man ja noch ganz gut. Die nehmen auch in diesen 11-Jahres-Zyklen zu. Und wenn du jetzt dicken Sonnenfleck hast, dann siehst du ganz gut, dass der rotiert. Also der ist nicht an einer Stelle, sondern der bewegt sich so mit über die Sonnenoberfläche.
Reitet quasi über die Oberfläche.
Ja, genau. Ja, wie so ein Kontinent, wenn du auf die Erde guckst. Der dreht sich ja auch irgendwie weg. Und die ganz großen Sonnenflecken sogar, die tauchen dann wieder an der Westseite auf, wenn sie an der Ostseite verschwunden sind. Ja, also die umrunden einmal die Sonne und du kannst sie dann wieder sehen. Und das ist auch früher Leuten aufgefallen. Deswegen wusste man schon lange, dass die Sonne rotiert.
Ja.
Und wenn man sich das jetzt genauer anguckt, über andere Messmethoden, über den sogenannten Doppler-Effekt zum Beispiel, also, naja, kommen wir vielleicht wann anders zu, dann siehst du, dass sich der Äquator, die Äquatorregion, schneller bewegt als die Pole. Okay. Also stell dir so einen sich drehenden Ball vor, der ist quasi, ja. Der ist quasi sehr wabbelig, ja, so wie so halt so ein Gas irgendwie. Und der Äquator, der dreht sich jetzt schneller als die Pole rum. Also in der Mitte dreht sich schneller als, genau.
Das führt unweigerlich zu Verspannungen, würde ich sagen.
Das führt zu Verspannungen. Und da der Masseur zu weit entfernt klein, um die Verspannungen zu lösen, gibt es dann auch durch diese ganzen Rotationsgeschichten dann auch wieder komplexe Verhaltensweisen der Magnetfelder. Das hat dann wieder mit der Konvektion zu tun. Es gibt so granulare Strukturen in der Sonne. Wenn du genau hinguckst, sieht das wirklich so aus wie so ein Granulat im Prinzip mit so, mit so kleinen Bereichen. Kleine Bereiche ist gut, also die sind dann so groß wie eine Erde oder so. Aber die dann irgendwas machen, das sind so Konvektionszonen und dann dreht sich alles. Und je nachdem, wie tief du dann in die Sonne reingehst, von außen gesehen, dreht sich das dann immer langsamer und irgendwann dreht sich nicht mehr. Das hängt aber auch wieder vom Breitengrad ab. Und das ist also so ein ganz sich bewegendes, rotierendes System mit vielen komplexen Prozessen, die da passieren. Ja? Und das ist gar nicht so einfach. Es ist nicht einfach nur ein heißer Gasball, der brennt.
Also insgesamt ist es eigentlich schon ein unglaublich komplexes System und ja, nicht einfach nur ein großer Gasball, der da leuchtet, sondern ja. Sehr kompliziert eigentlich.
Mhm. Sehr kompliziert. Und die Sonne brennt ja sehr konstant in gewisser Weise. An anderer Weise auch wieder nicht. Also einmal gibt es natürlich diese 11-Jahres-Zyklen und so, das hatten wir eben schon gesagt, und andere Zyklen und Sonnenausbrüche, ne? Große Protuberanzen und Sonnenflecken, die entstehen. Also das ist alles nicht so konstant. Aber auch über die lange Dauer ist so eine Sonne nicht so ganz konstant. Die hat ja unterschiedliche Phasen. Und ich wollte gar nicht auf die Entstehung und das Ende des Sterns eingehen. Aber über diese Zeit, in der wir jetzt diesen Stern erleben oder diese Phase, die wir gerade erleben, die ist relativ lang. Und da passieren unterschiedliche Sachen. Die Sonne war nämlich vor ein paar Milliarden Jahren deutlich schwächer, also kälter und nicht so leistungsstark. Also deutlich heißt ein Drittel ungefähr. Sie ist also jetzt ein Drittel heller.
Das ist viel.
Und das kommt daher, dass du, wenn du Wasserstoff verbrennst, sagt man immer, ist natürlich kein Verbrennen. Ne? Verbrennen heißt ja irgendwie, dass du Sauerstoff hast und ne, irgendwas chemisch passiert. Und wir reden natürlich von Fusion, aber man sagt lapidar immer verbrennen. Also wenn Wasserstoff zu Helium verbrannt wird, dann hast du weniger Wasserstoff da. Das Helium ist ja ein bisschen schwerer, also das lagert sich dann im Kern an. Und wenn du weniger Wasserstoff hast, was würde dann passieren? Also weniger Brennmaterial?
Ja, dann wird die Reaktion früher oder später abnehmen. Ne?
Ja, dann wird eigentlich, wird man erstmal erwarten, so die Sonne nimmt über die Zeit ab. Aber es ist andersrum. Und das liegt daran, dass wenn du weniger Leistung im Inneren hast, dann hast du weniger Strahlungsdruck. Ja, du hast irgendwas, was dieser Gravitation entgegensetzt. Im Prinzip möchte die ganze Materie in den Kern von der Sonne also immer weiter zusammengepresst werden. Warum wird sie es irgendwann nicht? Weil sozusagen dieser Strahlungsdruck, diese Leistung aus dem Inneren, aus der Fusion, dann irgendwann zu einem Gleichgewicht führt. Jetzt nimmst du den Strahlungsdruck weg oder ein bisschen weg. Was passiert dann? Wird mehr zusammengedrückt, die Sonne.
Ja.
Das heißt wieder, dass die Fusionsprozesse effektiver ablaufen und dass die Sonne wärmer wird und heißer. Deswegen
okay, quasi ein sich selbst verstärkender Effekt sozusagen.
Ja. Ja, eigentlich ist das bei den Sternen ganz interessant. Wenn die heißer werden, dann nimmt die Gravitation, nimmt nicht ab, aber der Gravitationseinfluss wird dann zurückgedrängt sozusagen. Die werden im Inneren etwas leichter von der Dichte her. Und dann nimmt dieser Prozess, der vorher dazu geführt hat, das heißt, er wurde wieder ab. Also es ist so eigentlich eine gute Rückkopplung. Der bleibt recht stabil. Aber über lange Sicht durch diese Heliumanlagerung wird er interessanterweise halt heißer statt kälter. Und das nennt man auch das Paradoxon der schwachen jungen Sonne. Denn man hat herausgefunden, dass auf der Erde ja schon lange flüssiges Wasser war. Aber wenn die Sonne ein Drittel weniger Energie hat, das klingt nicht viel, aber dann führt das hier zu Temperaturen, wo unbedingt irgendwo Eis sein muss und Wasser überhaupt nicht existieren kann.
Ja.
Und das hat dann auch so mit den Treibhauseffekten zu tun. Also heutzutage wird vom Treibhauseffekt ja immer vom menschengemachten Treibhauseffekt gesprochen. Du hast natürlich auch einen natürlichen, der auch wichtig und gut ist, weil du, wenn du die Erde einfach so als normalen Körper betrachtest, als schwarzen Körper, dann hättest du hier sowas wie minus 18 Grad im Durchschnitt.
Oh, okay.
Also der natürliche Treibhauseffekt gibt so 33 Grad oder irgendwas zu. Auf 15 Grad im Mittel haben wir auf der Erde. Ja, der ist gut. Und jetzt ist die Frage, wie kommt es, dass so bei den niedrigen Wärmeeinstrahlungen in der Frühzeit trotzdem flüssiges Wasser existieren konnte? Und da kann natürlich sein, dass es einen Treibhauseffekt gibt. wie auf der Venus, wo der sehr stark ist. Albedo niedrig, es wird über irgendwelche Plattentektonik-Sachen geredet und das ist noch nicht so ganz klar. Und jetzt sind wir quasi in einem ganz guten Mittelpunkt. In 1 Milliarde Jahren werden wir wahrscheinlich nur noch Wüsten haben, weil die Sonne weiterhin zunimmt. In 3,5 Milliarden hat sie dann nochmal 40% zugelegt. Und auch bevor die dann irgendwann ihren Geist aufgibt sozusagen, können wir auf der Erde nicht mehr so leben wie heute. Da ist dann alles Wasser schon verdampft in ein paar Milliarden Jahren.
Okay, aber das ist dann nicht mehr direkt unser Problem.
Wahrscheinlich nicht. Es sei denn, nee, das ist, da wird es keine Menschen in dem Sinne mehr geben.
Ja, auch eine spannende Aussicht.
Ja, ein letzter Punkt. Die Sonne gibt ja sehr viel Energie ab und verwandelt 4 Tonnen an Materie in Energie jede Sekunde. Jetzt könnte man denken, oh, das ist ein Biest mit einer sehr hohen Dichte, überall brennt und ist heiß und so. Aber wenn du das ausrechnest, dann kommst du darauf, dass so in einem Kubikmeter der Sonne so ungefähr 140 Watt produziert werden. Das heißt, so ein Kubikmeter Sonne ist ungefähr so effektiv wie ein Kubikmeter Komposthaufen.
Okay.
Das ist immer ein schöner Vergleich, ne? Mhm. Also, das ist ja auch ganz gut, denn wenn die noch viel effektiver wäre, würde sie viel schneller wegbrennen. Ja. Und diese ganze Energie, warum das eigentlich so, ne, warum so viel Energie hier ankommt und so, ist einfach, weil sie so groß ist. Das ist so der Hauptpunkt. Also, sie ist halt nicht so effektiv in der Energiedichte oder sowas. Also, wenn man es mit dem Komposthaufen vergleicht, mit dem, was wir hier so sonst auf der Erde kennen.
Komposthaufen ist natürlich auch erst effektiv, wenn man nachher wieder eine Pflanze auf den Kompost pflanzt und davon dann Früchte ernten kann.
Genau. Du kannst ja auch Energie abzapfen am Komposthaufen. Aber man vertut sich da ein bisschen mit diesen Dimensionen. Die Sonne ist ja riesig, riesig, riesig. Mhm. Und so ein Kernprozess, der nach sehr viel Energie klingt, der gibt so 250 Megaelektronenvolt. Klingt viel, ist aber irgendwie in so einem Bier oder so, in einem halben Liter Bier, stecken wahrscheinlich, muss ich jetzt nachrechnen, aber sowas wie 1 Milliarde Mal mehr Energie oder Billiarde Mal mehr oder so, oder noch mehr. Also das ist relativ gering, diese Einheit. Und deswegen brauchst du halt sehr, sehr viele Atome dafür. Mhm. Also die Einzelenergie ist gar nicht so groß, aber die Masse macht's halt bei der Sonne.
Die Masse macht's, ja.
Ja.
Ja, das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort. Ich finde, da haben wir jetzt einen ganz interessanten Überblick über die Sonne bekommen.
Sehr gut.
Ich fasse es nochmal so ein bisschen zusammen, so das, was ich jetzt noch so aufgeschnappt habe und präsent habe. Den größten Vergleich, den lasse ich mal ein bisschen weg. Ich denke, den haben die meisten Leute doch irgendwie irgendwo schon mal mitbekommen, dass die Sonne 1 Million Mal so groß ist wie die Erde. Ich finde es halt tatsächlich ganz anschaulich, wenn man sich dann vorstellt, einmal der Vergleich, den du gemacht hast, die Sonne mit einem 3 Meter Durchmesser gegenüber einem 300 Meter entfernten 3 Zentimeter Flummi. Das finde ich ganz gut. Ansonsten könnte man halt durch so eine Sonne 4 Perlenschnüre quasi spannen mit jeweils 100 Erden drauf und die quasi in den generellen Dimensionen einmal da durchspannen und den Rest dann quasi mit den restlichen Erden auffüllen, bis es dann 1 Million Erden in dieser großen Sonne gibt. Warum leuchtet sie, haben wir uns gefragt. Da hast du erklärt, dass dort Wasserstoffprotonen reagieren zu erstmal Helium-3, dann wiederum 2 Helium-3 zu Helium-4 und die wieder Wasserstoff abgeben und das so die Reaktion ist, die so zu Pi mal Daumen 98% da stattfindet. Da gibt es noch andere Dinge, wie das immer so ist in der Physik. Ne? Generell funktioniert das so, aber ein bisschen funktioniert auch so.
Okay.
Und das ist so die Erklärung für die 15 Millionen Grad. Also auch nicht immer und überall und in jedem Stern so. Da ist jeder Stern wahrscheinlich ein bisschen anders.
Ja, richtig.
Im Kern, sagst du, werden so 50% der Gesamtleistung produziert. Habe ich das richtig verstanden, dass der Kern eigentlich nur 1,5% des Volumens ausmacht?
Ja, richtig. Das ist dieser 25% Radius, den wir eben erwähnt haben, ja.
Das ist echt krass. Also das ist dann wirklich beeindruckend. Also aus 1,5% des Volumens zieht die Sonne quasi 50% ihrer Gesamtenergie. Das ist schon ein bisschen wahnsinnig. Ja, dann braucht das Licht relativ lange, genauso wie die Energie, um aus der Sonne rauszukommen. Das Licht ist ein bisschen schneller mit 10.000 bis 170.000 Jahren. Energie ist da was lahm mit 17 Millionen Jahren. Das ist echt langsam.
Mhm. Gut, die 8 Minuten ist trotzdem das, was man sich wahrscheinlich eher merken sollte, ne?
Genau, die 8 Minuten von der Sonnenoberfläche, muss man ja dann korrekterweise wohl eher sagen, bis hier zu uns auf die Erde.
Ja, das ist eher zum Klugscheißen das Erste, ne? Irgendwie.
Ja, ja, das ist richtig zum Klugscheißen. Der Kern ist relativ dicht bei der Sonne, was ja auch irgendwo der Größe geschuldet ist, ne? So gravitationsmäßig. Die Photosphäre außen, wo ja, glaube ich, die meiste Lichtleistung rausgeschossen wird, die ist nur 100 Kilometer dick ab Oberfläche. Das finde ich ja jetzt echt mal dünn gegenüber so einem Riesendurchmesser. Das ist ja quasi fast vergleichbar unserer Atmosphäre gegenüber dem Erdendurchmesser. Ist ja auch eher so ein Rötzchen obendrauf.
Ja, genau. Man spricht auch bei der Sonne manchmal dann von Atmosphäre. Ist natürlich nicht wie bei uns. Ja, ist 100 Kilometer bis 400 Kilometer oder so, kann das sein.
Ja. Je nach Definition. Variiert wahrscheinlich auch. Du sagst ja irgendwie, die Sonne, die hat da schon die eine oder andere heftige Party auf der Oberfläche und auch tiefer drin. Mhm. Da wird das wahrscheinlich dann einmal gut, ab und zu mal gut durchgewirbelt.
Ja.
Könnte ich mir vorstellen. Ja, dann rotiert die Sonne unterschiedlich schnell. Also an Äquator und Polen, was dann auch wieder zu, wir haben gesagt, Verspannungen führt. Und darüber zu Ausbrüchen, dann gibt es noch andere Gründe, warum die Magnetfelder sich da verzwirbeln, verwirren und dann aufreißen und Ausbrüche verursachen. Also eigentlich ist unser Zentralgestirn doch ein relativ wildes Wesen, muss man ja sagen.
Ne? Ja, eigentlich schon. Er scheint halt so konstant, ne, aus der Entfernung.
Also dafür, dass er so schön konstant Energie abgibt, hat er doch so seine wilden Phasen.
Ja, auf der einen Seite erstaunlich konstant, auf der anderen Seite erstaunlich verwirrend und kurzlebig. Ja.
So ein bisschen Janus-mäßig, ne? Mhm. Zwei Gesichter an einem Ding. Und der schönste Vergleich des Tages geht natürlich an den Vergleich, ein Kubikmeter Sonne produziert ungefähr so viel Energie wie ein Kubikmeter Kompost, so 140 Watt.
Ja.
Ja, womit wir quasi wieder bei der Ausgangsfeststellung sind, Größe macht's.
Ach, ein schöner Zirkel.
Ne? Ja, damit sind wir, glaube ich, durch bei unserer heutigen Sonnenfolge. Und haben euch genug Wissen ausgestrahlt. Oh, Achtung, Wortspiel. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, Themenwünsche habt, ihr könnt uns erreichen bei Twitter unter @elektropinguin oder auch gerne per Mail elektropinguin@outlook.de. Wenn ihr tatsächlich noch Freunde, Bekannte, Anverwandte habt, die unseren Podcast noch gar nicht gehört haben, dann wird es langsam echt Zeit. Denen müsst ihr dringend Bescheid sagen. Erzählt den Leuten von uns. Wir erzählen auch gerne über Physik. Bis dahin, macht's gut, macht euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.